Domradio Extra. Mein Name ist Ingo Brüggengüng. Ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er für gewöhnlich viel erzählen. Privatreisen sind bei uns nicht unbedingt Programm, aber wenn jemand eine Pastorale, eine Informationsreise getätigt hat und noch dazu, wenn es der Generalvikar des Erzbischofs von Köln ist, dann freuen wir uns natürlich, wenn er im Domradio uns nachher davon erzählt. Er ist jetzt hier bei uns im Studio. Grüß Gott, Herr Generalvikar.
Grüß Gott, Herr Brüggengüng.
Die Reise vor einiger Zeit hat Sie nach Zentralafrika geführt. Warum muss der Generalvikar aus Köln ausgerechnet mitten ins Herz von Afrika?
Ja, wenn ich den Leuten erzähle, wo ich gewesen bin und sage dann, ich war in Zentralafrika, dann antworten die meisten denn, ja, wo denn nun in Zentralafrika? Denn die wenigsten wissen, dass Zentralafrika ein eigener Staat ist, die Republik Centrafricaine. War früher französische Kolonie, seit 1960 ist die Republik Centrafrique ein unabhängiger Staat. Und wir haben seit Jahren da gute Kontakte hin, weil ein Bischof, der dort in einer Diözese als Bischof eben tätig ist, aus unserem Erzbistum stammt.
Es war nicht Ihre erste Reise nach Afrika, sondern Sie waren vorher schon mal in diesem für uns ja oft unbekannten Kontinent.
Ja, ich war vor 3 Jahren schon einmal in Nigeria gewesen. Nach Nigeria haben wir auch schon seit über 30 Jahren gute Kontakte. Eine Reihe von nigerianischen Priestern waren auch hier gewesen und wir unterstützen da eine Reihe von Projekten. Also da haben wir eine sehr intensive Beziehung. Aber in der Republik Zentralafrika war noch keiner von uns gewesen.
Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie sich mit dem Flugzeug über Afrika, Zentralafrika näherten?
Ja, nachdem man das Mittelmeer überflogen hat, kam dann bestimmt 2 Flugstunden lang die Wüste. Und das war schon einerseits faszinierend, auf der anderen Seite auch erschreckend, dass man also stundenlang über eine völlig lebensfeindliche Gegend fliegt. So sah es jedenfalls von oben, von 10.000 Meter Höhe aus. Und dann, als es dann Richtung Bangui, der Hauptstadt von Zentralafrika, ging, dort, wo der einzige internationale Flughafen ist, kam dann die Ansage, ja, wir können leider noch nicht landen, da derzeit dort ein Stromausfall ist. Und da musste ich doch schmunzeln, weil das ich so auch noch aus Nigeria-Erinnerung habe, dass das Problem, dass es da beständig Strom gibt, also auch da festzustellen war.
Sie sind dann aber doch glücklich gelandet. Wo sind Sie untergekommen? Tourismus gibt es in Zentralafrika ja so gut wie gar nicht. Große Hotels sind ja doch eher Mangelware.
Ja, wir waren also in den 10 Tagen, in den 9 Tagen, in denen wir unterwegs waren, immer zu Gast eigentlich, oder es hat uns geführt, der Bischof Peter Marcinkowski, der aus Neuss stammt, ein Spiritanerpater ist und seit 2005 Bischof in Alindao ist. Der hat uns also vom Flughafen abgeholt, uns die 9 Tage begleitet und anschließend auch wieder zurückgebracht. In der Hauptstadt Bangui ist dann auch ein sogenanntes Centre d'accueil, ein Empfang für Gäste der Bischofskonferenz oder der Kirche dort, ein Gästehaus, in dem man übernachten kann, in dem man versorgt wird, in dem auch eine Kapelle ist, direkt hinter der Kathedrale von Bangui gelegen. Also so ein beliebtes Ziel für Menschen, die aus dem Ausland dorthin kommen und erstmal in Bangui übernachten müssen. Aber nicht nur kirchliche Gäste, sondern eben auch von sogenannten NGOs, Non-Government Organizations oder von der UNO oder vom Roten Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen, die dann gerne da auch absteigen und wissen, dass sie da gut versorgt werden.
Wenn man ganz neu in ein Land kommt, macht man sich zuvor kundig. Machen Sie uns ein wenig kundig. Was ist das für ein Land? Welche Bevölkerung? Wie ist es mit den Christen in Zentralafrika?
Also Zentralafrika ist ein Land, was ungefähr doppelt so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, hat aber nur etwa 4,5 Millionen Einwohner, also ganz dünn besiedelt. Die Einwohnerschaft ist zur Hälfte christlich und die Christen sind zur Hälfte katholisch und zur Hälfte evangelisch. Es gibt 15% Muslime etwa und 35%, die der Naturreligion, also der traditionellen Religion, angehören. Zentralafrika ist umgeben von Staaten, die man auch bei uns eher aus den Nachrichten kennt. Kongo, Brazzaville, früher französische Kolonie, Kongo, Kinshasa, früher belgische Kolonie. Dann haben wir den Sudan, dann haben wir dann den Tschad und schließlich auch Kamerun. Und die meisten kennen diese Länder eben aus den Nachrichten deshalb, weil es Länder sind, in denen häufig Unruhen, Bürgerkriege waren und auch noch sind. Und das sieht man schon etwas von der Schwierigkeit dieses Landes. Es liegt eben in Zentralafrika, umgeben von Staaten, die allesamt politisch instabil sind, zumindest nach europäischen Maßstäben. Und das ist ein beliebtes Rückzugsareal für alle möglichen Bürgerkriegs- und Söldnertruppen. Und das ist etwas, worunter das Land auch sehr leidet.
Jetzt muss man ja dazu sagen, dass Zentralafrika auch nicht ein besonders reiches Land ist, wenn die ganzen Flüchtlingsströme kommen, sondern es gehört, glaube ich, zu den 10 ärmsten Ländern mit.
Ja, es hat sich jetzt etwa sogar auf Platz 11 hervorgearbeitet, aber es ist ein Land, das kaum Bodenschätze hat, ein wenig Diamanten, kaum Möglichkeiten, etwas zu exportieren, etwas Holz, etwas Kaffee. Es gab mal eine Baumwollindustrie, die ist aber, die gibt es nicht mehr. Die hat nicht überlebt, auch aufgrund von inneren politischen Unruhen. Es gibt etwas Kaffee. Ja, ansonsten leben die Menschen dort von dem, was sie selbst anbauen.
Erzählen Sie uns vielleicht noch ein bisschen von der Infrastruktur. Wenn Sie dann den ersten Abend schon da waren, haben Sie es wahrscheinlich schon gemerkt, was fehlt oder was ist wie selbstverständlich da?
Ja, also es gibt in der Hauptstadt vor allen Dingen Teerstraßen, wobei da auch nicht alle Straßen geteert sind. Die Stromangelegenheit ist so, dass man eigentlich, dass jedes Haus sich selbst um den eigenen Strom kümmern muss, entweder durch Generator oder mit Hilfe von Solarzellen. In der Hauptstadt ist es dann nochmal eine Sondersituation, aber ansonsten ist das so. Man muss auch für die eigene Wasserversorgung sorgen. Das heißt also, wir haben da kirchliche Einrichtungen besucht, die haben alle dann ihren Brunnen gebohrt, einen Wasserturm gebaut und dann eine Pumpe besorgt, die dann das Wasser aus dem Brunnen in den Wasserturm pumpt, damit man eben fließendes Wasser hat. Also die Infrastruktur ist von der öffentlichen Hand kaum da. Da muss man schon selbst für sorgen.
Das sind ja dann auch keine leichten Voraussetzungen, wenn Kirche aktiv werden will, wenn sie quasi von Anfang an von der Wasserversorgung über die Stromversorgung sich um alles kümmern muss, wenn sie entsprechende Einrichtungen aufbaut. Sie haben zahlreiche pastorale Einrichtungen, Hilfsmaßnahmen besucht und vielleicht können Sie uns ein bisschen davon erzählen. Was machen zum Beispiel die Salesianer?
Ja, die Salesianer arbeiten dort sehr segensreich, wie eigentlich überall, wo ich die Salesianer bisher in der Welt getroffen habe. Und zwar in ihrer typischen Art, also in ihrem eigenen Charisma. Sie kümmern sich besonders um Jugendliche und verschaffen Jugendlichen zum Beispiel in einem Zentrum in Bangui, in der Hauptstadt, helfen sie Jugendlichen, eine Berufsausbildung zu bekommen. Das heißt, ein großer Campus mit verschiedenen Werkstätten, mit einer Kapelle, mit Schulräumen, im geringen Umfang auch Internat mit Sportplätzen. Und dort können dann Jugendliche, insgesamt sind es da 320, die unterschiedlichsten Berufe erlernen. Das Maurerhandwerk, sie können Elektriker werden, sie lernen als Automechaniker zumindest das Auto reparieren zu können. Sie lernen das Schreinerhandwerk, auch Landwirtschaft und eben Lesen, Schreiben und Rechnen. Denn man muss bedenken, das ist alles nicht so selbstverständlich. Im Land gibt es 48% Analphabeten und die Zahl steigt noch. Also die Salesianer wirken da sehr segensreich und bereiten da junge Menschen auf das berufliche Leben vor. Und es beginnt eben dann auch, es ist nicht nur reine Sozialarbeit, sondern dann auch wirklich geht Verkündigung und Nächstenliebe, Caritas und Martyria geht da zusammen. Sie treffen sich morgens in der sogenannten Scheune, was so ein Mehrzweckraum ist, Kapelle und Versammlungsraum, treffen sich zum Morgengebet. Dort wird eine Tageslosung herausgegeben oder ein Wochenthema auch, worüber man nachdenkt, was eben auch dazu beitragen soll, dass die jungen Menschen auch in ethischer Weise sich entwickeln und gebildet werden. Ja, also die Salesianer bieten da eine wirklich ganzheitliche Schulung der jungen Leute.
Haben Sie den Eindruck, dass die Salesianer im Besonderen oder die Kirche als Partner im Staat ganz besondere Achtung auch erfährt, weil sie sich halt um Ausbildung, um Hilfsmaßnahmen, schulische Bildung, konkrete Projekte der Nächstenliebe wirklich kümmert? Oder nimmt man das nicht so richtig wahr oder kann man das überhaupt beurteilen, wenn man so kurz im Land ist?
Ja, das muss ich generell sagen. Also was ich erzähle, das sind also Momenteindrücke und ich bin, weiß Gott, kein Afrika-Spezialist und schon gar kein Spezialist von der Republik Zentralafrika. Es sind also Eindrücke und ich kann nur das wiedergeben, was uns auch da berichtet wurde. Also die Wertschätzung der Kirche seitens des Staates, die ist unterschiedlich. Also wenn man dann in die jüngere Geschichte hineinschaut, von der Zeit der Kolonien, der Kolonisation her, hatte die Kirche eigentlich sehr umfangreich das Schulsystem dort auch in der Hand, beziehungsweise hat viele Schulen unterhalten. In den 60er Jahren wurde die Kirche enteignet. Die Schulen wurden verstaatlicht. Es durfte keine privaten Schulen geben. Mittlerweile sind diese Schulen weitestgehend verkommen. Und zwar deshalb, weil der Staat die Lehrer nicht bezahlt und deshalb die Kinder nicht in die Schule gehen können. Und jetzt würde der Staat gerne der Kirche diese Schulen zurückgeben, damit sie sie weiterführt. Weil, jetzt mal etwas platt ausgedrückt, das, was da in Zentralafrika funktioniert, das sind im Wesentlichen die kirchlichen Strukturen.
Wenn es im Wesentlichen die kirchlichen Strukturen sind, dann wollen wir die vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen. Sind das vielfach Priester, die Afrikaner sind? Sind es deutsche Missionare, die dort vor Ort sind, Priester aus dem Ausland? Wie verteilt sich das ein bisschen, wenn Sie die Kirche dort vor Ort kennengelernt haben?
Ja, auch das, wie gesagt, sind nur momentane Eindrücke oder Einzeleindrücke eben. Die Bischöfe, es gibt 9 Bischöfe, 9 Diözesen, die sind bis auf einen alles Europäer. Eine nicht einfache Situation. Missionare, Spiritaner, Franziskaner, Kapuziner und auch Salesianer. Ansonsten sind die Missionare, die europäischen Missionare eigentlich eher im Rückzug und die Kirche ist eigentlich eine afrikanische Kirche, also eine katholische Kirche in Afrika von Afrikanern. Also die Priester, die wir da erlebt haben, sind weitestgehend Afrikaner, Zentralafrikaner, manche auch aus den benachbarten Republiken, die dann dort auch tätig sind, aber sie sind Afrikaner.
Vor welchen Schwierigkeiten steht denn die Kirche? Vor welchen Herausforderungen? Das ist ja sicherlich nicht ganz einfach. Das sind ja auch oft verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen. Wenn Sie sagen, dass zum Beispiel die Bischöfe alle aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die Priester wiederum aus einem anderen und dann es auch eben noch sehr viele gibt, die gar nicht christlich sind. Wo sind die großen Herausforderungen?
Also die großen Herausforderungen, die uns dort auch genannt wurden, sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also eins, was uns immer wieder genannt wurde, das ist die Frage der Versöhnung. Zentralafrika hat eine bewegte Geschichte hinter sich und eine Geschichte mit vielen Auseinandersetzungen, Putschversuche, Meutereien der Armee, innere Unruhen, die bis in dieses Jahrtausend hineingingen. Und man tut sich offensichtlich schwer, jetzt einander zu vertrauen, zusammenzuarbeiten, und da wirklich die Versöhnung zu leben, denn was dort geschehen ist, müssen zum Teil auch große Grausamkeiten gewesen sein, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen schildern können, was es war. Also das Thema Versöhnung ist ein Thema. Da kommt noch eine weitere Herausforderung zu, die vielleicht sogar damit irgendwo zusammenhängt. Der christliche Glaube, auch wenn nominell die Hälfte der Einwohner katholisch bzw. evangelisch sind, also christlich sind, ist noch nicht so fest inkulturiert. Und ein Thema, was uns genannt wurde, ist das Thema Zauberei. Was heißt das? Der Bischof Marcin Kowski erklärte uns das so. Von der Kultur dort geht man davon aus, dass kein Unheil in der Welt, weder Tod noch Krankheit noch sonst ein Unheil, eine natürliche Ursache hat, sondern von Menschen hervorgerufen wird. Auch selbst dann, wenn sie es nicht wollen. Also dass es Menschen gibt, die eine negative Ausstrahlung haben, die dann dazu führt, dass andere krank werden oder sogar sterben. Und es gibt sogar ein Gesetz, das in diesem Sinne Zauberei, also dieses negative Einflussnehmen auf das Schicksal anderer, verbietet und unter Strafe stellt. Nur wie will man das rauskriegen? Und eigentlich nur, indem jemand sich selbst der Zauberei bezichtigt oder geständig ist. Das erinnert etwas an die Hexenprozesse im Mittelalter in Europa. Aber dass es zum Beispiel da deshalb vorkommt, dass Menschen in Haft kommen, zum Teil monatelang, natürlich nicht abgeurteilt werden können, weil sie nicht abgeurteilt werden können, aber wegen des Vorwurfs der Zauberei im Gefängnis sind.
Das klingt für uns ja alles ein bisschen sehr, sehr ungewohnt, was sicherlich auch ein schwieriger Punkt sein dürfte, wenn man vom christlichen Familienbild ausgeht, wo die Familie die Keimzelle der Gesellschaft immer eine ist, wo das Ehepaar zusammen ist. Diese Vorstellung, die Kirche da versucht, in die Gesellschaft hineinzutragen, das ist in Afrika aufgrund der Gegebenheit auch nicht ganz einfach.
Ja, und da gibt es eigentlich zwei größere Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist darin zu suchen, dass es eine lange Tradition hat, dass enorme Mitgiftsummen bezahlt werden müssen, und zwar an die Eltern bzw. den älteren Bruder der Braut. Und diese Summen sind so groß, dass also Familien sich verschulden und zum Teil ein Leben lang daran bezahlen. Das wiederum führt dazu, dass manche, die heiraten wollen, eben wegen dieser Mitgiftfrage nur schwer heiraten können und dann einfach so zusammenleben, was wiederum auch fördert, dass es häufig einfach zu Zusammenleben von Mann und Frau kommt, ohne eben eine feste Bindung. Also Promiskuität ist immer noch ein Thema. Es gab früher die Polygamie, die Vielehe, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber es ist noch nicht die christliche Einehe da wirklich inkulturiert. Und stattdessen gibt es häufig wechselnde Partnerschaften von jungen Leuten. Und das ist eben dann da unter dem Strich auch natürlich sehr entwürdigend. Entwürdigend, weil eben vor allen Dingen für die Frau, weil Frauen eben da besonders ausgenutzt werden.
Jetzt gibt es aber, wenn man so eine Reise tut, nicht nur Probleme, sondern ich kann mir vorstellen, wenn der Generalvikar des Erzbischofs von Köln in Afrika ist, und dann schaut er natürlich auf Strukturen und schaut, was man gegebenenfalls auch bei der Weitergabe des Glaubens lernen kann, was wir von den Afrikanern lernen können. Gibt es was, wo Sie gesagt haben, das hat mich erfreut? Da müssten wir mal drüber nachdenken, ob wir das hier auch umsetzen könnten.
Ja, also da gibt es erstmal, das habe ich extra bewusst fotografiert, der Brüggenjürgen, um es Ihnen zu zeigen. Wir haben also zwei kirchliche Radiosender besucht. Und wenn Sie nochmal auf die Idee kommen sollten, dass Sie modernere Gerätschaften bräuchten, dann wollte ich Ihnen diese Fotos zeigen. Also mit primitivsten Mitteln wird da doch auch gerade über das Radio sehr viel Gutes getan, auch an Verkündigungen. Die Haushalte haben ja wie gesagt keinen Strom, aber so diese Kofferradios mit Batterie hat fast jede Hütte, und mit dem Radio kommt man doch an viele Menschen ran, und da gibt es immer wieder Radiosender, also zwei haben wir konkret besichtigt, die eben da Verkündigungssendungen über das Radio bringen, oft die einzige Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren, also Telefonleitungen gibt es kaum und das Handy funktioniert eigentlich auch nicht, und Internet gibt es nur in den größeren Städten. Aber es gibt auch ein sehr beeindruckendes System von Katechese, Katechisten, von Sorge um die Menschen. Und zwar, wenn ich jetzt die Diözese Alindao, also da, wo Bischof Marcinkowski Bischof ist, betrachte, wo wir waren, die wir besucht haben, dann hat diese Diözese, die mehrfach so groß ist wie das Erzbistum Köln, 15 Pfarreien. Und diese Pfarreien haben 15 bis 20 Außenstationen. Und je nachdem, wenn Regenzeit ist, schafft es der zuständige Priester, da gar nicht hinzukommen, sondern nur in der Trockenzeit. Und dann auch natürlich nicht jeden Sonntag oder jede Woche, sondern je nachdem auch nur alle zwei Monate. Und es werden nun sogenannte Katechisten ausgebildet, die helfen sollen, in diesen Dörfern, in diesen Außenstationen, ja, das Glaubensleben zu erhalten. Das sind Ehrenamtliche, die werden nicht bezahlt, Menschen aus diesem Dorf, die dann über 9 Monate in der Bischofsstadt Alindao eine Ausbildung erfahren. Die leben mit ihren Familien in einem Art Dorf in Alindao. Also Häuser, die von der Diözese gebaut worden sind, aber mit eigener Feuerstelle, mit eigenem Garten, sodass sie da eigentlich mit ihren Kindern leben können, wie zu Hause. Und dort erfahren dann auch die Katechisten eine ganz umfangreiche Ausbildung mit ihren Familien. Also die Katechisten sind dort noch in der Regel Männer. Die lernen Glaubenslehre, Morallehre, biblische Lehre, das sind die Theologenfächer, aber auch nochmal Lesen und Rechnen. Aber dann auch handwerkliche Dinge, lernen Hausbau, Schreinerhandwerk und Ackerbau, damit sie eben in ihren Dörfern, wo sie sind, ja mit zu einer ganzheitlichen Entwicklung sorgen können. Und die Frauen lernen lesen und schreiben und rechnen, weil das leider das Problem ist, dass gerade viele Frauen noch Analphabeten sind. Und die Kinder werden dann auch dort mit beschult. Also, und über 9 Monate gibt es diese Ausbildung, mehrfach in der Woche Heilige Messe, auch die geistliche Tage dazu. Es ist also wirklich fast wie bei uns in einem Priesterseminar oder einem Konvikt eine ähnliche Ausbildung. Und erst dann werden sie gesandt in ihre Pfarreien, um dann dort dafür zu sorgen, dass in den Zeiten, wo kein Priester da ist, das Kirchliche, das Glaubensleben erhalten wird.
Also ein interessanter Ansatz, es wird auf die Leine geschaut, es wird aber nicht nur einer rausgepickt, sondern man nimmt quasi die ganze Familie exemplarisch.
Genau, die ganze Familie, das finde ich schon eigentlich spannend und es wird schon, es geht hier nicht einfach, dass man sich dann in dem Dorf engagiert, sondern man versucht wirklich ja gerade, dass das auch als Berufung entdeckt wird, dass sie dort die Aufgabe haben, ja, Christus gegenwärtig zu halten und so die Menschen mit vorzubereiten, dass wenn dann ein Priester kommt, auch die Sakramente gespendet werden können und eben ja, sie nicht auf Tabula Rasa treffen.
Wenn die Priester dann nur so wenig kommen, nehmen die sich Zeit, haben die nur Zeit für einen Gottesdienst und müssen dann wieder verschwinden oder wie kommen die klar, wenn sie so selten nur dort sind?
Ja, das ist etwas, wo wir auch eigentlich, glaube ich, was von lernen können. Also das hat mir auch ein Priester gesagt, also ihr in Europa, ihr macht ja alles so genau nach der Uhr, wir in Afrika haben Zeit. Also wenn wir zum Beispiel, sagte mir ein Pfarrer, Père Philippe, wenn ich in eine Pfarrei komme oder in ein Dorf komme, zu einem Gottesdienst oder zu irgendeiner anderen Veranstaltung, zu einem Fest, dann bleibe ich natürlich nicht nur zu dem Fest da. Bei dem Festtag, da wird nicht viel geredet, da wird nur offiziell gesprochen, aber dann sind die Menschen eigentlich relativ stumm. Eigentlich so wie bei uns auch, habe ich mir gedacht. Und dann bleibe ich da. Und dann sagt er, wenn abends dann die Sonne untergeht, wie gesagt, es gibt keinen Strom und die Dörfer sind da so, ja, wie ich es mir eigentlich schon als Kind vorgestellt habe, also so Lehmziegelbauten, meistens rund mit Strohdach, ohne Strom. Man sitzt sich dann abends, so sagt er, um ein Lagerfeuer. Und dann fangen die Leute an zu erzählen. Und dann kommen sie zu ihm und stellen Fragen. Und dann erfährt man eigentlich, was den Leuten auf der Seele brennt. Und dann sagt er, übernachtet er meistens auch da. Und er sagt, das ist dann sehr schön, das ist, liegt man unter freiem Himmel, kann die Sterne anschauen und ist dann bei den Bewohnern. Am anderen Morgen geht es weiter. Ich fand das schon faszinierend. Ja? Also auch wenn er, dieser Père Philippe zum Beispiel in diesem Ort nur alle 3 Wochen da ist. Aber wenn er es halt eben da von diesem Nachmittag bis zum anderen Morgen da ist, kann er tatsächlich persönliche Seelsorge leisten. Das ist auch etwas, was vielleicht, man kann natürlich, wir sind ja nicht Afrika, wir sind auch anders, das ist auch gut so. Aber dass man trotzdem Wege finden kann, wie man, obwohl man eigentlich einen unübersehbaren großen Raum für die Seelsorge anvertraut bekommen hat, dass man dennoch persönliche Seelsorge leisten kann. Selbst dann, wenn man nur, was weiß ich, einmal im Monat oder vielleicht nur alle 2 Monate an einem Ort ist.
Wir merken, hat der Generalvikar aus Köln gut zugeschaut und hingeschaut, vielleicht auch im Hinblick auf die Strukturen hier bei uns. Wer Sie kennt, der Generalvikar, der weiß, dass Sie auch als Priester natürlich ganz besonders gerne die Messe feiern. Wie feiern denn die Afrikaner die Gottesdienste? Feiern die ganz anders als wir?
Das ist eigentlich eine der bei Auslandsreisen immer wieder faszinierenden und mich sehr anrührenden Erfahrungen. Ob in Afrika, ob in Asien oder Südamerika und auch wenn die Lieder anders sind, man weiß in der Heiligen Messe doch, wir sind alle Brüder und Schwestern im Glauben und wir gehören zu einer großen Familie, ob schwarz oder weiß oder wie auch immer. Konkret, ich durfte dann in der Bischofskirche, in der Kathedrale von Alindao, an dem Sonntag, an dem wir da waren, Christkönigssonntag war es, mit dem Bischof zusammen die Heilige Messe feiern. Ich durfte den Hauptzelebranten machen und das hat mich schon bewegt, da diese Heilige Messe zu erleben. Also die Gesänge sind sehr klangvoll, auch ich würde sagen in unseren Ohren sehr harmonisch, rhythmisch. Und wenn man dann so in die Gläubigen schaut, man merkt richtig, dass die Menschen dort den Rhythmus im Blut haben. Also die können nicht einfach nur ruhig dastehen, sondern da ist eine Bewegung drin. Und beim Einzug zum Beispiel in die Kirche war dann eine Gruppe von Kindern, die sind dann auch zum Einzugslied entsprechend getanzt. Das war aber jetzt nicht ein Tanzen, wie wir es aus der Disco oder so kennen, sondern ein rhythmisches Gehen, was aber auch wirklich der Melodie und der Kultur angepasst war. Ich habe das da vom Altaner her gesehen, dass bei einem Lied, als dann auch die Kinder wieder dazu entsprechend getanzt haben, da war ein 3-, 4- oder 4-jähriger Junge da draußen vor der Kirchentür, der hat dann auch die Bewegungen so mitgemacht. Man merkt richtig, also das ist bei denen im Blut. Was mich dann auch beeindruckt hat, ist einerseits so diese sehr stimmungsvollen Gesänge, die lebhafte Stimmung und dann aber auch bei den Gebeten die absolute Stille. Dass dann in dieser Kirche, wo 500 Menschen waren bestimmt 150 oder 200 Kinder, dass sie dann mucksmäuschenstill waren. Also es war auch eine große Innerlichkeit, eine große Förmigkeit, die hat mich bewegt.
In Zentralafrika, weil es eine alte französische Kolonie ist, spricht man wahrscheinlich noch vorwiegend Französisch auch. Sie können Französisch, haben Sie in Französisch oder Latein die Messe gefeiert?
Ich habe Französisch in der Schule gelernt und habe die Messe dann, die Heilige Messe dann auch da auf Französisch gefeiert und auch die Predigt in Französisch gehalten. Aber also in der Tat, die Amtssprache ist Französisch, aber es gibt auch eine einheimische Sprache, Sango, die tatsächlich in ganz Zentralafrika gesprochen wird, die ursprünglich nur die Sprache eines Stammes war. Aber die Franzosen haben dafür gesorgt, das würde ich sagen, war eine segensreiche Handlung, dass überall diese Sprache gesprochen wird. Und in der Tat, es gibt eine Reihe gerade von älteren Menschen da, die können kein Französisch, sondern nur Sango. Und so wurde dann auch am Ende meiner Predigt, hat der Generalvikar dort die in Sango übersetzt, zumindest so die wesentlichen Aussagen.
Wie klingt generell diese Sprache? Wie haben Sie die Afrikaner insgesamt erlebt in Ihrer Kommunikation? Man beobachtet das ja als Außenstehender sehr viel. Welchen Eindruck haben Sie da gewinnen können?
Also die Sprache macht manchmal einen etwas harten, ja fast militärischen Ton, dass selbst wenn Leute etwas harmlos erzählen, es fast etwas streng wirkt. Ja. Auf der anderen Seite, was von der Kommunikation her mir haften geblieben ist, diese Direktheit und Herzlichkeit und Freundlichkeit, wenn man irgendwo ist, die Leute kommen auf einen zu und geben einem die Hand, versuchen mit einem zu reden und begegnen einem durch die Bank sehr, sehr freundlich.
Sehr viele neue Eindrücke, die Sie aus Afrika mitgebracht haben. Jetzt müssen Sie uns noch ein bisschen was erzählen. Welche Eindrücke hat denn die Zunge hat denn Ihr Magen mitgenommen, kulinarisch?
Ja, da hatte ich ein bisschen vielleicht Bedenken, weil gut, es war 25 bis 30 Grad hohe Luftfeuchtigkeit und wenn man hier so aus dem Herbst und Winter in Deutschland kommt und dann in die Hitze da, ob man dann, sagen wir mal, nicht doch einem irgendwann der Magen rebellisch ist, zumal man ja die Speisen noch nicht gewöhnt ist und das Wasser eben, was man trinkt, das muss vorher gefiltert werden, weil es an sich kein Trinkwasser ist. Aber es ging alles gut. Ich bin heil und gesund, ohne diese Probleme wiedergekommen, obwohl es schon zum Teil exotische Dinge waren, die wir da gegessen haben.
Das müssen Sie uns erzählen, weil ich weiß, Sie kochen auch hin und wieder gerne mal. Haben Sie ein neues Rezept mitgebracht?
Ja, aber da fehlen mir die Zutaten hier. Also es gab zum Beispiel einmal als Vorspeise gebratene, schön würzig gebratene Palmraupen. Die schmecken etwa so vielleicht wie Scampis. Sehr eiweißhaltig, ist deshalb sehr beliebt da. Aber als uns das gesagt wurde, was es ist, musste ich doch einen Moment mal schlucken und nicht genau drüber nachdenken, dass das vielleicht irgendwann mal Schmetterlinge werden oder wie die eigentlich so im ungebratenen Zustand aussehen.
Wie haben Sie die Natur generell in Afrika erlebt?
Ja, das ist faszinierend. Also so vom Tagesablauf, morgens um 5:30 geht die Sonne auf, sehr schnell. Wir sind in der Nähe des Äquators dort, um 5:30 geht sie unter und das ist wohl ja ein Jahr aus immer gleich. Dann eben, wir sind gerade da, als wir da gewesen sind, am Ende der Regenzeit gewesen, also die saftigsten Farben, die saftigsten, saftigste, üppigste Natur hat sich einem präsentiert. Also typisch die roten Schotterstraßen, die rote Erde überhaupt in Afrika, dann wirklich ganz kräftig grüner Urwald, also Urwald nach deutschen Maßstäben. Der Bischof sagt, das sei nur bewaldete Savanne gewesen, wie dem auch sei, für mich war es Urwald. Mhm. Sehr kräftig, dann auch überall durch die Wälder, dann so Flussläufe und dann, wenn so ein Dorf, wenn man wir sind also hunderte von Kilometern von einem Ort zum anderen gefahren, über eine sogenannte Bundesstraße, Route Nationale, das war aber eigentlich ein sehr schlechter Feldweg, wenn man sagen will, mit sehr viel Schlaglöchern. Dann war dann eben, da am Rande konnte man die Dörfer sehen, wie geschildert, mit den Strohdächern und den Rundbauten, die Lehmziegelbauten, wo dann die Feuerstellen waren, wo dann Ziegen rumliefen und Schweine und Schafe und Hühner und ja, und dann meistens in der Nähe des Dorfes war dann irgendein Fluss, wo dann die Kinder gebadet haben oder die Frauen die Wäsche gewaschen haben. Das wirkte so im Vorbeifahren sehr idyllisch.
viele Eindrücke, die Sie uns dankenswerterweise mitgebracht haben, die Sie unseren Hörern weitergegeben haben. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, es sind einige Tage vergangen, seitdem Sie wieder hier in Europa sind. Was war so in der Zusammenfassung vielleicht das, wo Sie sagen, das hat Sie richtig beeindruckt, das war der Eindruck, der vielleicht Sie auch noch länger beschäftigen wird?
Das fällt mir schwer zu sagen. Was ich nur feststelle, ist, es geht mir nach die Reise und ich denke eigentlich fast jeden Tag daran und fällt mir irgendein Ereignis ein. Und es sind ganz unterschiedliche. Also irgendwie habe ich ein Stück Herz auch da verloren. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Also die strahlenden Gesichter der Menschen, die einfache Gläubigkeit, die man trotz aller Probleme dort gesehen haben, dass es da beeindruckende Persönlichkeiten gibt, wie diesen Père Philippe, der da zum Beispiel sich um die Waisenkinder in einem Dorf kümmert, um die sich eigentlich keiner kümmert. Es gibt sehr viele Waisen, weil die Eltern durch AIDS oder andere Erkrankungen gestorben sind. Und die werden dann bei Verwandten groß oder wenn sie halbwüchsig sind, führen sie allein den Haushalt weiter. Und der kümmert sich zum Beispiel da, dass da in einem Ort eine Schule gebaut wird. Schule heißt ein Strohdach, ja. Und dass die Menschen selbst dafür sorgen, dass diese Kinder beschult werden und dass sie versorgt werden, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen und dass er durch solche Kleinigkeiten hilft, dass diese Menschen wirklich entdecken, ja, wir können mit Gottes Hilfe unser Leben in die Hand nehmen und dann geht's auch weiter, dann geht's auch besser und wir müssen nicht warten, dass irgendjemand kommt und uns hilft. Solche, viele solcher kleinen Eindrücke. Und ja, dann immer wieder auch die Dankbarkeit, das ist ja für das, was wir hier haben, ja. Mir fällt es jetzt schwer, über irgendetwas zu jammern, was wir hier an Sorgen und Problemen haben. Die sind alle da, die sind auch groß, die darf man nicht kleinreden, aber es gibt Menschen, die haben ganz andere Sorgen.
Ein gutes Schlusswort. Und wenn wir Ihnen ein bisschen zugehört haben und die Ohren gespitzt haben, dann haben wir gemerkt, da hat jemand Afrika sein Herz geschenkt. Und von daher gehen wir mal davon aus, dass Sie früher oder später sicherlich auch nochmal wieder gerne zurückfahren.
Das hoffe ich.
Das sagt der Generalvikar des Erzbischofs von Köln, Dr. Dominik Schwaderlapp, der uns heute von seiner Reise in die Zentralafrikanische Republik erzählt hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie immer im Domradio, wenn Sie das interessiert, können Sie das natürlich noch nachhören bei uns im Internet unter domradio.de. Herzliches Dank fürs Zuhören, sagt Ingo Brüggengürgen. Tschüss und machen Sie es gut.